Moin moin und herzlich willkommen zu Hör dich clever, der Gesundheitstalk des Evangelischen Krankenhauses Oldenburg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hör dich clever, dem Podcast des Evangelischen Krankenhauses in Oldenburg. Mein Name ist Christian Goldmann und heute geht es um das Thema Beckenbodenschwäche. Als Gast oder Experte vielmehr darf ich heute den Chefarzt der Frauenklinik bei uns im Evangelischen Krankenhaus begrüßen, Dr. Hans-Jörg Augenstein. Herr Dr. Augenstein, mögen Sie sich einmal unseren Hörerinnen und Hörern etwas näher vorstellen?
Ja, das mache ich sehr gerne. Den Namen haben Sie ja schon gesagt, Dr. Hans-Jörg Augenstein. Ich bin mittlerweile seit 24 Jahren als Chefarzt im Evangelischen Krankenhaus tätig und beschäftige mich schwerpunktmäßig mit dem Thema Beckenbodenschwäche. Ja. Und das eigentlich schon seit Beginn meiner Ausbildung, die jetzt mittlerweile 35 Jahre zurückliegt.
Ja, da haben Sie ja schon einige Jahre auf dem Buckel.
Ja.
Und sind ein richtiger Experte, wie ich daraus hören kann, nämlich Beckenboden ist ja genau unser Thema, worüber wir uns hier heute unterhalten wollen. Genau, wenn Sie mögen, erläutern Sie doch einmal unseren Hörerinnen und Hörern, wie weit ist dieses Phänomen, diese Erkrankung verbreitet und was genau sind eigentlich die Symptome?
Vielleicht zunächst die Erklärung, was ist der Beckenboden überhaupt?
Ja, gerne.
Und ich bin Gynäkologe, das heißt Frauenarzt. Wir sprechen vom Beckenboden der Frau, weil der anders aufgebaut ist wie der Beckenboden des Mannes. Mhm. Das hat einfach damit zu tun, dass die Frauen Kinder gebären müssen und der Beckenboden
leuchtet ein,
Schwachstellen haben muss, um eine Geburt zu ermöglichen.
Ja.
Und das ist im Prinzip schon das Thema oder eins der Probleme, dass durch Belastung des Beckenbodens vor allem Schwangerschaft und Geburt, aber auch schwere Arbeit, chronische Erkrankungen, Übergewicht, das Gewebe des Beckenbodens belastet wird und im Laufe der Jahre schwächer wird.
Ja.
Und Beckenboden heißt konkret, es gibt Muskelanteile, aber es gibt auch Bindegewebe und Fasern, die dafür sorgen, dass die Funktion der Blase und des Darmes richtig sind. Das heißt, dass man Kontrolle hat über seinen Stuhlgang und auch über sein Urin.
Ja.
Aber auch, dass die Organe im Unterleib, das heißt die Harnblase, die Gebärmutter und der Enddarm, am richtigen Ort sitzen.
Mhm.
Weil wenn sich das ändert, wenn sich die Lage ändert, die Beziehung der Organe zueinander ändert, dann ändert sich auch die normale Funktion und das üblicherweise nicht gerade zum Besseren, sondern eigentlich immer nur zum Schlechteren.
Ja, vielen Dank für diese informative Beschreibung des Beckenbodens. Jetzt möchte ich Sie doch nochmal fragen, also was genau ist eine Beckenbodenschwäche? Was passiert da? Durch welche Symptome drückt sich das aus? Mhm. Und wie weit ist diese Erkrankung verbreitet?
Also es ist zum einen eine Muskelschwächung im Laufe des Lebens, hat mit Hormonveränderungen zu tun und mit einem allgemeinen Alterungsprozess. Es ist vor allem aber auch eine Bindegewebsschwächung. Bindegewebe sind stützende Fasern, die für Fixierung und Aufhängung von Organen zuständig sind, aber auch für Bewegungen. Die Hauptursachen habe ich im Prinzip schon genannt und die Hauptproblematik, die daraus resultiert, ist als bekannteste eigentlich die Harninkontinenz.
Mhm.
Das heißt, dass man keine Kontrolle mehr hat über die Entleerung der Harnblase. Und auch da gibt es wieder ganz unterschiedliche Richtungen. Eine der häufigsten oder bekanntesten Arten ist die Belastungsinkontinenz. Das ist der Klassiker: Husten, Lachen, Niesen, Sport, Hüpfen, Tanzen. Kommt es zum Urinverlust.
Ja.
Zunächst nur tropfenweise, dann immer mehr.
Ja.
Bis man sich nicht mehr vor die Tür traut, sage ich jetzt mal.
In jedem Fall sehr unangenehm das Ganze.
Sehr unangenehmes Thema. Mhm. Die Harninkontinenz ist das geläufigste oder bekannteste Problem von Beckenbodenschwäche, aber eigentlich genauso häufig und auch störend sind die Symptome der sogenannten Beckenbodensenkung. Das heißt, wenn die Organe nach unten treten, die Gebärmutter nach unten tritt, in die Scheide quasi eintaucht, bis sie im Scheideneingang auftaucht, oder der Enddarm sich in die Scheide vorwölbt oder die Blase, dann entstehen halt auch entsprechende Symptome, zum Beispiel die Reizblase. Das, was man kennt, wenn eine Frau sagt, ich muss ständig zur Toilette.
Ja,
ich muss nachts 3-4 Mal aufstehen.
Mhm.
Und wenn ich dann da bin, dann kommt gar nicht so viel.
Ja.
Das sind auch Symptome der Beckenbodenschwäche, die genauso mit Bindegewebsschwäche, Muskelschwäche in Verbindung stehen.
Was ja eine sehr große Belastung auch im Alltag sein kann, das kann ich mir gut vorstellen. Also hört man auch immer wieder, dass Frauen darüber klagen.
Ja, es ist eine deutliche Belastung. Es ist nichts in Anführungszeichen Schlimmes im Sinne von bösartig. Man muss das nicht behandeln, so wie eine Krebserkrankung. Aber es schränkt die Lebensqualität ganz erheblich ein. Und es ist auch kein Thema nur für alte Menschen, für alte Frauen, sondern es ist ein Thema, das beginnt eigentlich schon bei manchen Anfang und Mitte der 30er Jahre.
Ja, das ist sehr früh.
Das ist sehr früh,
ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das eine große Belastung ist. Allein, wenn ich mir vorstelle, 3-4 Mal sagten sie pro Nacht aufstehen, da weiß man ja auch am Morgen, dass man eine schlechte Nacht hatte. Und der Tag wird dann ja auch zur Herausforderung.
Richtig. Und das sind ja keine Ausnahmenächte,
sondern
ist dann jede
Regelzustand.
Nacht so.
Ja, genau. Ja. Ja, was können betroffene Frauen vielleicht erstmal selbst unternehmen, damit dieses Leiden besser wird?
Das Wichtigste ist eigentlich auch das Schwierigste gleichzeitig, nämlich darüber zu reden.
Ja.
Das heißt, die Problematik, die sich da ihnen ergibt und die sie öfters dann auch schon von ihrer Mutter oder Großmutter vielleicht kennen, das zu thematisieren. Der Hausarzt ist Ansprechpartner, aber natürlich in erster Linie Frauenarzt oder Frauenärztin, die dann Beratung geben können, wie kann man mit Frühsymptomen umgehen, was kann man selbst aktiv dagegen tun oder dafür tun, oder wo wende ich mich hin, wenn ich mit, sage ich mal, relativ einfachen Mitteln nicht mehr weiterkomme.
Ja.
Und diese sogenannten einfachen Mittel sind als erstes im Prinzip so eine Art Beckenbodenkräftigung, Beckenbodentraining. Da gibt es Videos, da gibt es auf YouTube, im Internet, es gibt in Papierform, die Frauenärzte haben so Sachen ausliegen. Das ist zumindest mal der erste Schritt.
Ja. Das kann man auch bei sich dann zu Hause gut.
Das sind Dinge, die man zu Hause erledigt und die man vor allem in den Alltag einbauen kann. Also da muss man nicht eine halbe Stunde in die Turnhalle gehen und Sportklamotten anhaben, sondern das kann man beim Geschirr einräumen, beim Einkauf an der Kasse oder beim Wäscheabnehmen nebenbei machen. Man muss es bloß einmal wirklich richtig lernen und im Idealfall auch eine Kontrolle haben darüber, ob man das, was man da tut, auch wirklich richtig ist.
Und bei vielen Dingen ist wahrscheinlich auch die Regelmäßigkeit entscheidend. Ne?
Das
es reicht nicht ein, zwei Mal irgendwie zu machen und sich dann Besserung zu erhoffen. Wahrscheinlich treten die Effekte auch erst nach längerer Zeit ein.
Richtig. Und das ist ein weiteres Problem. Man hat nicht den unmittelbaren positiven Effekt von dem, was man tut.
Wie bei vielen Dingen,
Genau, es ist im Prinzip wie ein Instrument zu spielen. Und selbst wenn man jetzt in einer physiotherapeutischen Praxis ist, bei einer Physiotherapeutin, die einen betreut oder anleitet, so darf man das nicht als die Therapie verstehen, sondern es ist so wie im Musikunterricht. Der Lehrer zeigt einem, wie es geht.
Ja.
Und er kontrolliert, ob man es richtig macht.
Aber zu Hause muss man üben, üben, üben.
Zu Hause muss man jeden Tag üben.
Gut, also eine gewisse Regelmäßigkeit, eine gewisse Ausdauer muss vorhanden sein, aber wenn das dann doch am Ende nicht reicht, was haben wir noch für Möglichkeiten, um diesem Problem entgegenzutreten?
Dann kommt im Prinzip der Schritt, wo eine Frau einen entsprechenden Experten aufsuchen sollte, um genauer die genauen Ursachen der Problematik zu erfassen. Ist es Muskelschwäche, ist es Bindegewebsschwäche, welche Strukturen sind betroffen?
Ja.
Weil es ist halt nicht so einfach und pauschal der Beckenboden, sondern es ist ein sehr komplexes System. Und dementsprechend muss auch die Untersuchung sehr differenziert sein, auf einzelne Symptome und Organveränderungen eingehen und daraus dann auch eine sehr individualisierte Therapieempfehlung abgeben.
Ja.
Und da gibt es dann auch zunächst nochmal sogenannte konservative Therapien, das heißt ohne Operation. Oder dann als letzter und eigentlich immer effektivster Schritt tatsächlich dann auch eine operative Korrektur.
Ja, wie sieht denn diese Korrektur, diese operative Korrektur bei Ihnen aus? Also Sie bieten das ja wahrscheinlich auch aktiv am Evangelischen Krankenhaus an.
Ja, wir bieten das an und wir praktizieren das vor allem täglich.
Ja.
Also wir sind in der eigentlich weiten Region sind wir das Zentrum für Beckenbodenchirurgie und Inkontinenzchirurgie mit vielen tausend Eingriffen inzwischen. Und da muss man, wie gesagt, differenzieren. Handelt es sich um eine sogenannte Belastungsinkontinenz, was ich eben als erstes genannt habe, der Klassiker Sport, Lachen, Niesen, Husten, Tanzen, geht Urin weg. Gibt es eine sehr kleinen Eingriff mit großem Effekt, wo wir in einer Kurznarkose im Rahmen eines Eingriffs, der ungefähr 15 Minuten nur dauert, ein stützendes Bändchen unter die Harnröhre einlegen und dieses Bändchen ersetzt quasi die Funktion des geschwächten Bindegewebes und Muskulatur und führt in tatsächlich 95% der Fällen zu einer hocheffektiven Verbesserung der Problematik.
Ja.
Und das Schöne daran ist, man hat inzwischen auch Langzeitergebnisse, dass nach 20 Jahren nach so einem Eingriff immer noch 85% der Patientinnen damit sehr zufrieden sind.
Ja, das sind ja sehr hohe Quoten, also das ist sehr erfolgsversprechend,
dieses Verfahren. Das ist eigentlich ungewöhnlich erfolgreich, was so eine Langzeiteffektivität betrifft.
Aber der Effekt kann auch mit der Zeit nachlassen und kann man das kann man die Operation dann nochmal wiederholen?
Durchaus. Also man kann diese Operation wiederholen, aber es gibt auch Modifikationen dieser OP-Technik. Ein entscheidender Punkt für den Erfolg ist die saubere Diagnostik im Vorfeld, dass man wirklich zu dem Ergebnis kommt, dieser Eingriff behebt das Problem.
Ja.
Das ist der erste Schritt, der mancherorts nicht ganz optimal verläuft, so dass vielleicht ein Bändchen eingesetzt wird, wo es eigentlich nicht hingehört.
Ja.
Und das verbessert die Problematik dann nicht, sondern im Gegenteil, verschlechtert sie vielleicht sogar. Und es ist dann nachher die Erfahrung des Operateurs, wie er das Ganze macht, wie er das Bändchen platziert, weil wir reden da tatsächlich von Lage- oder Positionsunterschieden dieses Bändchens von 1, 2, 3 Millimetern.
Mhm.
Und das ist dann wirklich schon Feinarbeit und Feinjustieren.
Ja.
Denn die Grenze zwischen Misserfolg und Übertherapie, das heißt, dass man auf einmal gar kein Wasser mehr lassen kann, weil es viel zu fest ist, das Ganze.
Das kann auch passieren.
Diese Grenzen liegen sehr eng beieinander.
Ja. Also muss man wirklich mit Augenmaß, viel Erfahrung an so eine Operation herangehen.
Ja.
Wie lange dauert so ein Eingriff?
Bei uns eine Viertelstunde. Da wir das quasi täglich, wirklich täglich machen, manchmal zweimal täglich machen, ist das so routiniert im ganzen Team. Das ist ja nicht nur der Operateur allein, sondern das ist das Team. So dass das eine Viertelstunde bei uns dauert.
Okay, das ist ja sehr überschaubar.
Sehr überschaubar in einer ganz oberflächlichen Narkose. Das ist keine Vollnarkose, ist keine Beatmung. Also auch wirklich bis ins hohe Alter und unsere ältesten Patientinnen, die sich diesen Eingriffen unterziehen, aus eigener Intention. Die älteste Dame war 96 Jahre alt, die gesagt hat, ich mache das jetzt 30 Jahre mit, jetzt will ich nicht mehr.
Ja, beeindruckend.
Das hat mich auch sehr beeindruckt und das werde ich auch mein Leben lang nicht vergessen, diese
Schade,
Dame.
Schade, dass die Dame nicht vorher schon vorbeigekommen ist, hätte sie sich viel Leid ersparen können.
Ja.
Ne? Genau, das ist ja auch das Stichwort. Die Frauen müssen mutig sein, dürfen das nicht einfach als ein Leiden so akzeptieren und sagen, das ist halt so, sondern sie müssen sich ja ein Herz fassen, mit ihren entsprechenden Ärzten sprechen und dann tatsächlich sagen, ich gehe den Weg an, weil wie wir jetzt ja eben erfahren haben, es lohnt sich in jedem Fall.
Ja, also das ist ein wirklich ganz großes Thema und das ist das wäre eigentlich so meine Hauptmessage überhaupt für so ein Format. Kommunizieren, darüber reden, das Problem benennen.
Ja.
Es ist ein Problem der Scham.
Also ein Tabuthema.
Es ist ein Tabuthema und man redet beim Kaffeeklatsch gern über einen hohen Blutdruck und über die Zuckerwerte und den Herzinfarkt, aber man redet nicht über die nasse Hose.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Aber wenn im Freundeskreis auf einmal auffällt, dass eine Dame nicht mehr alle halbe Stunde zur Toilette muss, dann wird sie sofort gefragt.
Ja, was
sag
ist
mal,
passiert? Ja.
Du musstest doch früher immer.
Ja.
Und dann wird darüber gesprochen und dann kann man davon ausgehen, diese Damen, die in dieser Runde saßen, die rufen in den nächsten Wochen bei uns an und machen Termin für eine Vorstellung aus. Ne?
Genau so muss es sein. Das Ganze muss raus aus der Tabu-Ecke.
Richtig.
So schwer es auch den Damen wahrscheinlich fällt, aber wie Sie ja geschildert haben, die Erfolgsaussichten sind sehr, sehr hoch. Und ja, wie ich auch selber sagte, nachts dreimal in der Nacht aufstehen, das ist keine wirkliche Freude. Ja. Oder ständig zu gucken, wo ist eine Toilette in der Nähe. Ja. Das können wir uns sehr gut vorstellen, dass das natürlich die Lebensqualität massiv einschränkt. Ja. Also, es gibt Hoffnung.
Ja, es gibt Hoffnung und ich habe jetzt
Lösungen.
Und Lösungen sowieso.
Genau.
Und ich hatte jetzt nur ein Hauptthema genannt, die Harninkontinenz, weil das halt weit verbreitet ist. Aber die anderen Probleme der Organsenkung, Gebärmuttersenkung, Blasensenkung, Darmsenkung sind genauso häufig.
Ja.
Oftmals gar nicht bewusst oder bekannt, dass gewisse Funktionsprobleme damit in Zusammenhang stehen. Was ich vorhin schon gesagt habe, die Reizblase.
Ja.
Oder auch, dass die beginnende Stuhlinkontinenz oder das sogenannte Stuhlschmieren, dass man immer eine verfärbte Binde oder Unterhose vorfindet. Das sind dann andere Dinge des Beckenbodens, nämlich Senkungsprobleme, die man aber auch genauso gut zu Beginn noch konservativ, dann aber in den meisten Fällen operativ beheben kann. Ja. Und auch da gibt es ganz verschiedene Techniken, dies zu tun. Mit Gebärmutterentfernung, ohne Gebärmutterentfernung, nur Blasenhebung, nur Darmhebung, alles zusammen kombiniert mit Fremdmaterial, das heißt mit sogenannten Netzen, die das schwache Bindegewebe zusätzlich stützen und für eine bessere und dauerhaftere Stabilität sorgen. Oder durch Operationen mit Eigengewebe. Also auch da ist das Feld groß, wie die Palette eines Malers.
Ja, ja.
Und man muss dann für jede Patientin ganz individuell
die richtige Lösung finden.
Die richtige Lösung, die richtige OP-Technik und den richtigen Operateur finden.
Ja, Herr Dr. Augenstein, vielen, vielen Dank für diese ausführlichen Informationen zum Thema Beckenbodenschwäche. Ja, liebe Hörerinnen, insbesondere Sie, Sie haben gehört, es gibt Hoffnung. Sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt oder mit Ihrem Gynäkologen und gehen Sie das Thema an, unser Appell hier. Es gibt Hoffnung und es gibt Lösungen. Vielen Dank, Herr Dr. Augenstein, dass Sie heute zu Gast bei uns waren. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, hör dich clever.
Vielen Dank.